Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wenn es nicht eine Dreiviertelstunde einen besonderen Tagesordnungspunkt gegeben hätte, dann hätte man diesen ersten Tag der French Open als eher normal verbuchen können. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk, mit unserer ersten Tagesrückschau auf die French Open. Mein Name ist Andreas Thies ist das. Und bei mir an meiner Seite wieder wie immer Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Erster Tag und schon Wortfindungsschwierigkeiten. Das geht ja gut los. Wir hätten heute einen relativ normalen Tag gehabt mit ein, zwei Überraschungen, mit ein paar Favoriten, die sich schwer getan haben, mit ein paar klaren Siegen. Aber das alles wurde heute wirklich, wirklich überschattet von der Zeremonie, die zugunsten von Rafael Nadal heute durchgeführt worden ist. Und Philipp, bevor wir über das heute sprechen, weil du hast es leider nicht gesehen, was da heute passiert ist, wir müssen noch einmal gerade zurückschauen auf Malaga letztes Jahr. Da war ich ja auch vor Ort und damals hatte man immer das Gefühl gehabt, in Malaga wisse man gar nicht, was man machen soll, weil man hatte nicht damit gerechnet, dass Spanien gegen die Niederlande verliert und dass dann Spanien und Rafael Nadal sein letztes Match gegen Botik van der Sandsholp bestreiten würde. Und da war man nicht vorbereitet und man hatte so eine Zeremonie, die eher wie eine Trauerparty wirkte. Das musste geändert werden, oder?
Ja, also ich glaube, es war auch abzusehen, dass es geändert werden würde. Ich glaube, wir werden jetzt keine weiteren Zeremonien mehr sehen. Das wird sich Nadal wohl auch verbieten. Nur hier ist es dann natürlich schon perfekt gewesen. Und oder hat auch perfekt gepasst. Und Malaga eben letztes Jahr. Ich vermute, hätten wie von allen erwartet Nadal das erste Match überstanden oder auch Spanien das die erste Partie überstanden, dann wäre das gar nicht so schlecht gelungen. So war es ein bisschen arg improvisiert. Und wir wissen spätestens seit den Olympischen Spielen im letzten Jahr, Zeremonien können sie in Frankreich. Von daher bin ich doch froh, dass das hier noch geklappt hat.
Ja, und wie es geklappt hat. Also das war heute etwas, ich durfte nicht auf den Platz, weil das war nur für besondere Journalisten heute vorgesehen. Man kriegte so ein Bändchen, mit dem man sich dann niederlassen konnte oben auf der Tribüne. Ich glaube, das waren wirklich nur von den ganz großen Outlets plus die aus der International Tennis Writers Association. Also deswegen, das durfte man nur als Mitglied eines Bändchens dann verfolgen. Aber ich habe es von aus dem Pressezentrum gesehen und Rafael Nadal hat eine Ansprache gehalten, ungefähr 15 Minuten, in der er auf Französisch, auf Englisch und auf Spanisch gesprochen hat. Da hat man gemerkt, dass das nicht unbedingt sein Fall ist, aber insgesamt war das sehr, sehr stimmungsvoll. Gilles Moreton und Amine Mauresmo haben ihm dann ein Video vorgespielt mit Nadal, mit Djokovic, mit Federer und mit Murray. Das wurde dann abgebrochen, dann kamen die drei rein, da gab es dann auch nochmal ein paar Tränen und was ich sehr schön fand, waren die Worte von Rafael Nadal. Er hat gesagt, wir haben immer mit allem versucht, was wir haben, uns zu besiegen, aber wir sind immer respektvoll miteinander umgegangen und das, glaube ich, kann man so bestätigen, auch wenn es hier und da mal die eine oder andere Nicklichkeit zwischen Djokovic und den anderen dreien gab, aber insgesamt, glaube ich, kann man wirklich sagen, das war ein respektvoller Umgang, den die vier über die 20 Jahre hatten. Und dann wurde er zur Mitte des Platzes geleitet und am Netzpfosten, also ungefähr einen Meter vom Netzpfosten auf der anderen Seite des Schiedsrichterstuhls, da wurde eine Plakette enthüllt mit einem Besen. Das war ziemlich cool gemacht eigentlich von Gilles Moreton, der eine Plakette freigelegt hat, wo die Trophäe drauf war mit der 14 und links daneben Rafael Nadals Fußabdruck und darüber sein Name. Und da hat dann Marc Maury, der Stadionsprecher, dann auch noch gesagt, hier, du hast deinen Fußabdruck hinterlassen, der bleibt jetzt für immer hier auf diesem Center Court. Und da war es dann um Rafael Nadal geschehen. Da hat er seinen tränenfreien Lauf gelassen. Und insgesamt war es wirklich eine tolle Geschichte. Hinterher hat er dann in einer Pressekonferenz noch gesagt, wie dankbar er dann Gilles Moreton und Amélie Mauresmo sei und allen, die hinter den Kulissen waren. Und es gibt ja wirklich viele Geschichten davon, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also hinter den Kulissen, sein Fahrer und die Leute, die sich um sein Wohl gekümmert haben hinter den Kulissen, gerade in Paris, wo er so wirklich ein bisschen Special Behandlung bekommen hat, die alle gesagt haben, wie respektvoll sie von ihm behandelt worden sind. Und das fand ich eine sehr schöne Note dann heute. Die kam nämlich auch noch mit auf den Platz. Und insgesamt war das heute eine wirklich, wirklich gelungene Vorstellung. Und besser, glaube ich, hätte man es nicht hinbekommen können.
Und die Plakette war jetzt quasi während der anderen Matches versteckt? Oder?
Die war während der anderen Matches versteckt, ja.
Boah, stell dir vor, jemand wäre drüber gerutscht. Oder?
Ja.
Hansmann wäre drüber gestolpert. Und ja, dann, leider gibt es keine Zeremonie, Pech gehabt.
Dann hätte Jan den Hansmann auch seinen Platz in der Geschichte gehabt.
Ja, aber hört sich doch alles sehr gut an.
Ja, das hört sich alles sehr, sehr gut an. Und wie gesagt, das hat diesen Tag heute ziemlich überschattet. Es gab dann, wie gesagt, noch eine Pressekonferenz von etwas mehr als einer halben Stunde, in der er dann auch ein paar lustige Geschichten erzählt hat von WhatsApp, die er von Andy Murray noch bekommen hat und so. Also insgesamt war das ein sehr, sehr gelungener Tag. Und ich glaube, jetzt können wir diese eher peinliche Geschichte damals in Malaga können wir dann jetzt auch ad acta legen. Also das war heute der große Tagesordnungspunkt, der
und dieses... Und wir können ganz kurz erwähnen,
ja,
weil der Name, glaube ich, heute sonst nicht mehr fallen wird. Unser Freund Botik, der die Karriere beendet hat von Rafael Nadal, hat heute vor ungefähr 10 Leuten kurz vor unserer Aufnahme verloren gegen Emilio Nava. Ich vermute, der wird nicht nochmal erwähnt werden in dieser French Open.
Nein, das glaube ich auch nicht. Das tatsächlich glaube ich auch nicht. Lass uns über die Matches sprechen, die es heute am heutigen Tag gab. Und da müssen wir dann mit einem Match anfangen, das bei den Frauen gespielt worden ist und das nämlich von Eva Lys gespielt worden ist. Die durfte gleich um 11 Uhr ran auf einem der etwas größeren Nebencourts auf Court 7. Das ist ein wirklich stimmungsvoller Platz. Da sind so 4 Plätze quasi in einem Quadrat aufgestellt. Und sie traf auf Peyton Stearns. Und wir haben schon vorher gesagt, ja, Peyton Stearns ist mit einem unglaublichen Selbstvertrauen nach Paris gekommen, Halbfinale in Rom gespielt und sie hat wirklich super Tennis gespielt. Und wir haben letzte Woche in der Vorschau gesagt, ja, wenn sie die Vorhand aus dem Spiel nehmen kann, wenn sie eine hohe Quote an ersten Aufschlägen hat, Eva Lys, dann könnte sie eine Überraschung schaffen. Es war am Ende eine hohe Quote an ersten Aufschlägen, 75%, aber erstens, es kamen zwei Dinge zusammen. Peyton Stearns spielte gerade im ersten Satz wirklich schwach. Und Eva Lys hatte von der ersten Sekunde an den kompletten Fokus auf dieses Spiel und hat ganz, ganz wenig Fehler gemacht und gewinnt am Ende hochverdient mit 6:0 und 6:3. Es gab nur eine kurze Phase im zweiten Satz, wo mal ihr Aufschlagspiel wackelte, wo sie mal Breakbälle abzuwehren hatte. Aber das hat sie immer wieder mit einer ziemlichen Präzision dann ausgeglichen. Das war eine hervorragende Leistung heute von Eva Lys.
Ja, und wir können noch sagen, es war ein ziemlich wechselhaftes Wetter heute in Paris. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, Peyton Stearns hat damit ein bisschen gehadert, denn...
die hat sich gar nicht wohl gefühlt heute.
Ja, also die ist auch nie richtig im Match angekommen. Es gab dann später auch noch eine längere Regenunterbrechung. Es gab immer mal wieder Niesel in Paris. Es waren eben nicht diese super schnellen, heißen Bedingungen, die wir auch schon aus der Vergangenheit kennen, sondern eben eher so ein bisschen dieses uselige Wetter mit Bedingungen, wo man dann sehr hart arbeiten muss. Und Stearns hat halt unglaublich viele Fehler gemacht. Gerade so in den ersten 2, 3, 4 Schlägen. Ich meine, stand am Ende 21 Unforced Errors in den ersten 4 Schlägen. Und so hat sich das auch angefühlt. Also die ungefähr Hälfte des Matches ist davon entschieden worden, dass Stearns diese Punkte unglaublich schnell weggegeben hat. Und die andere Hälfte hat sich dann eben zusammengesetzt. Aus der hohen Quote, wie du gesagt hast, daraus, dass Lys wirklich die ganze Zeit fokussiert geblieben ist, dass Lys es auch geschafft hat, als Stearns dann nach 0-6, 0-2 ein bisschen ins Match gekommen ist, dann doch nochmal den Fuß drauf bekommen hat. Aber ja, es war so die Mischung, die man braucht als umgesetzte Spielerin, nämlich dass die größere Name selber so ein bisschen einen schlechten Tag erwischt und sie es dann für sich ausnutzt.
Ich hatte das Gefühl, erstens, da kam natürlich auch ein bisschen das Wetter ihr zugute. Und zweitens hatte ich das Gefühl, Sonntag, 11 Uhr, erster Tag, Peyton Stearns ist vielleicht noch gar nicht so richtig angekommen. Da muss man dann sofort den Deckel drauf haben und sagen, okay, bis hierher und nicht weiter. Und das, finde ich, hat Eva Lys heute wirklich hervorragend verstanden, das zu machen und das dann wirklich umzusetzen und dann auf den Punkt sofort da zu sein. Das war meiner Meinung nach richtig, richtig gut.
Ja, mein zweites Grand-Slam-Turnier nacheinander, wo es richtig super für sie läuft. Jetzt hat sie durchaus eine machbare zweite Runde. Eine Spielerin, die vermutlich in den nächsten Jahren noch für relativ viel Aufsehen sorgen wird, aber jünger ist als Lys. Also die Möglichkeit besteht, wieder eine dritte Runde zu erreichen mit dem Grand-Slam-Team.
Wir hören erst noch mal rein, bevor wir über die Gegnerin von Eva Lys sprechen, was sie in der Pressekonferenz gesagt hat. Ich habe sie auf ihren Matchplan angesprochen. Gratulation zum Zweitrundenanzug. Peyton Stearns ist hier mit einer Tonne an Selbstvertrauen reingekommen mit dem Halbfinale in Rom. Mhm. Wie war denn der Plan, da reinzugehen in dieses Match dann heute?
Relativ locker. Also ich glaube, was für mich ganz wichtig ist, weil ich die letzten Wochen mit sehr, sehr starken Ergebniszielen ins Match gegangen bin und das sich leider nicht wirklich bewiesen hat, war es für mich halt einfach wichtig, das umzusetzen, was ich die letzten Tage gut im Training umsetzen konnte. Wir haben gewisse Aspekte die wir wirklich Tag ein, Tag aus im Training umgesetzt haben. Und das war dementsprechend mein Ziel. Und ich glaube mittlerweile, auch nach den letzten Matches gegen Top-Spielerinnen, wo ich weiß, ich kann mithalten und ich war einfach in den wichtigen Momenten nicht tough genug, bin ich mit dem Gefühl auch einfach reingegangen, dass egal, wer auf der anderen Seite steht, ich kann die bessere Spielerin sein und ich kann solche Matches auch für mich entscheiden. Und habe dann tatsächlich auch gar nicht an das Ergebnis gedacht, sondern einfach auch an die Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe. Und ich glaube, das war im Endeffekt die richtige Entscheidung.
Also Eva Lüß in zwei Sätzen weiter mit 6:0, 6:3. Sie trifft jetzt auf Victoria Mboko aus Kanada. Die hat sich hier durch die Quali ziemlich gefräst und hat in der ersten Runde hier gegen Lulu Sun mit 6:1 und 7:6 gewonnen. Victoria Mboko ist eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit. 19 Jahre alt in Kanada, ist bei den Junioren nicht zu 100% in Erscheinung geraten, aber hat dieses Jahr jetzt schon 39 Siege auf ITF-Tour, auf WTA-Tour und jetzt bei diesem Grand Slam in Paris. Und sie ist eine ganz, ganz gefährliche Gegnerin meiner Meinung nach. Sie ist auch keine Spielerin, die von sich aus auf jeden Ball drauf geht, sondern eher auch eine Konterspielerin, aber das macht sie extrem gut und ich glaube, das ist eine sehr gefährliche Gegnerin für Eva Lüß in drei Tagen.
Ja, gehe ich auch von aus. Das ist eine Spielerin, die sehr wenig Schwächen hat, noch keine richtig großen Stärken, nichts, wo man denkt, ja, damit wird sie das Match übernehmen, aber eben auch nichts, bei dem jetzt sehr evident ist, was Lüß da unbedingt machen könnte, außer natürlich so ein bisschen das die fehlende Erfahrung ausnutzen. Und Mboko war am Anfang des Jahres wirklich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm drauf, hat dann überragende Future- und Challenger-Turniere gespielt, hat kaum verloren in den ersten Monaten, hat dann allerdings eben auch die Wildcards bei den Turnieren und die Qualis genutzt, hat jetzt auf dem Sand den einen oder anderen richtig guten Auftritt schon gehabt, hat unter anderem Coco Gauff die Stirn geboten. Und ich würde auch denken, dass sie als leichte Favoritin gegen Lüß reingeht, aber es ist definitiv ein Match auf Augenhöhe.
Victoria Mboko ist also die nächste Gegnerin von Eva Lüß. In der dritten Runde kann auf die Siegerin dieser Partie dann Jinwen Zhang warten. Die hat heute mit Anastasia Pavlyuchenkova ein sehr fieses Los, also wirklich auch tricky dieses Los, aber das hat sie souverän gemeistert. 6:4, 6:3 hieß es am Ende für Jinwen Zhang, die bei den Australian Open noch so überrascht worden ist von Laura Siegemund in der zweiten Runde, diesmal aber nicht überrascht werden konnte. Und sie trifft auf Emiliana Arango. Arango hat heute gegen Alexandra Eala gewonnen mit 6:0, 2:6, 6:3. Das war ein ganz komisches Spiel. Eala, so ein bisschen wie Peyton Stearns im ersten Satz, hat kaum was getroffen und spielte dann im zweiten Satz besser. Aber Eala hat so ein bisschen der Übergang vom Hartplatz auf Sand ist ja nicht so ganz gelungen, beziehungsweise die Bäume wachsen auf Sand noch nicht so in den Himmel wie vielleicht auf langsamen Hartplätzen.
Na, wir gucken, ob sie dort wachsen. Ne? Ich bin ja etwas skeptisch gewesen nach ihrem großen Lauf, weil die Zahlen einfach nicht darauf hindeuten, dass sie eine kommende Top-20-Spielerin ist. Eher eine, die sich in den Top 100 festsetzen kann, die aber noch zu viele Schwächen im Spiel hat, gerade beim Aufschlag. Und ich würde sagen, der stand ihr dann heute auch im Weg. Dazu kam dann, dass es im Laufe des Matches immer längere Ballwechsel gegeben hat. Die sind an Arango gegangen. Das ist so eine klassisch variable Sandplatzspielerin, die ihre Gegnerin bewegt und ausmanövriert und die ja auch in diesem Jahr einen Durchbruch geschafft hat und dann am Ende auch die verdiente Siegerin war. Und ich glaube nicht, dass sie eine Chance hat gegen Zhang, weil die im Moment wieder sehr gut aufschlägt. Also die hat Pavlyuchenkova da gar keine Chancen gelassen. Und von daher denke ich, für Arango geht es ja auch zu Ende. Eala, könnte ich mir vorstellen, wird spannend auf dem Rasen. Das dürfte ihr eigentlich entgegenkommen. Und dann kann man wahrscheinlich so eine erste Bilanz ziehen, wie es gelaufen ist, so nach dem großen Durchbruch.
Alexandra Eala also ausgeschieden gegen Emiliana Arango. Wer heute Abend tüchtig schuften musste, das war Jasmine Paolini. Die hat nämlich gegen Yue Yuan gewonnen und zwar mit 6:1, 4:6, 6:3. Aber das war kurz davor, wirklich ins für sie, in Anführungsstrichen, Katastrophale zu drehen, weil Paolini im dritten Satz mit 2:3 und Break zurücklag. Ich habe nicht viel von diesem Match gesehen heute, aber Paolini hat hier einen ersten Schreck hinnehmen müssen und eine Spielerin wie Yue Yuan, die ist natürlich dann immer dafür gut, dass sie sich auf Augenhöhe mit ihren Gegnerinnen bewegen kann. Und das war für Paolini, glaube ich, jetzt heute eine Runde, wo sie gesagt hat, ich bin sehr glücklich, da durchgekommen zu sein.
Ja, ich habe es ab Mitte des zweiten Satzes gesehen und Yuan ist dahingehend unangenehm für Paolini, dass sie wirklich gut retourniert, eine, die sehr viel Bälle zurückbekommt und die selber genug Druck ausüben kann, ohne dass sie jetzt zu sehr vielen Fehlern neigt. Und Paolini hat eine hektische Phase gehabt, Ende des zweiten Satzes und Anfang des dritten Satzes, hat sich dann aber angepasst und hat dann angefangen, relativ viele hohe Bälle einzustreuen und Yuan wirklich zu bewegen und hat ihr sehr viele tiefe Bälle angeboten. Und da hat dann Yuan angefangen, Fehler zu machen. Aber sie war definitiv bei 2-3 in Gefahr. Und muss man dann sagen, hat sich das Tempo dann auch ziemlich angezogen. Also hat es vielleicht noch 10, 15 Minuten gedauert, dann war das Match vorbei. Und das zeichnet eine Topspielerin dann auf der anderen Seite auch wieder aus, dass ihr genau das gelingt. Und von daher, es war ein Schreck, allerdings keiner, der sie jetzt, glaube ich, in große Unruhe versetzt hat.
Aber zweite Runde gegen Ayla Tomljanovic oder Maya Joint, deren Halbfinale in Rabat nicht stattgefunden hatte, weil Tomljanovic nicht antreten konnte. Maya Joint hat das Turnier in Rabat gewonnen und ich glaube, da wird es nicht unbedingt viel angenehmer für Paolini.
Möglich ist es. Ich glaube, hatten sie jetzt beide nicht ins Halbfinale getippt, aber ich würde schon vermuten, dass sie zumindest das Achtelfinale erreicht. Da könnte dann Svitolina warten, im Viertelfinale dann vielleicht Świątek. Wir gucken mal, aber sie ist zumindest hier nicht auf der allerersten Hürde gestolpert. Auch sowas haben wir ja schon gesehen.
Gestolpert ist Aryna Sabalenka bei weitem nicht. 6-1, 6-0 gegen Kamila Rachimova. Das war innerhalb von 50, 55 Minuten wieder beendetes Match. Jill Teichmann ist die nächste Gegnerin von Sabalenka. Die hat gegen Lucrezia Stefanini gewonnen mit 6-4 und 6-4. Ein Match, auf das ich heute mich gefreut hatte und das am Ende nicht überraschend, aber dass es sehr klar ausgegangen ist, war das Match von Olga Danilovic und Leyla Fernandes. Leyla Fernandes hier an 27 gesetzt, hat sich wahrscheinlich vorher schon gedacht, dass sie in Trouble ist. Danilovic hat heute wirklich eine famose Partie abgeliefert und am Ende ganz klar mit 6-3 und 6-1 gewonnen, steht in der zweiten Runde. Danielle Collins oder Jodie Burridge in der zweiten Runde. Danielle Collins gegen Olga Danilovic, das würde ich mir angucken.
Ja, da gibt es zumindest viele Vibes.
Da ist der Vibe real. Ja? Viktoria Golubic, die hat sich heute gegen Petra Kvitova durchgesetzt in 3 Sätzen. 3-6, 6-0, 6-4. Am Ende war Golubic die etwas stetere auf dem langsamen Sand hier von Paris. Sie trifft auf Amanda Anisimova, die einen Aufgabesieg hatte. Nina Stojanovic musste im zweiten Satz aufgeben. Diana Schneider hatte auch alle Hände voll zu tun gegen Anastasia Sobolieva. Hat sie letztes Jahr, ist sie in der ersten Runde ausgeschieden. Hier hat sie die Auftakthürde überwunden und sie trifft jetzt auf Dayana Jastremska. Die hat gegen Destaniaeva mit 7-5, 6-1 gewonnen. Schneider gegen Jastremska, das ist auf mehreren Ebenen dann auch wieder sehr interessant.
Ja, ich möchte auch ganz kurz dann noch was zu Ayala sagen.
Ja.
Bisher kein Sandplatzmatch gespielt in dieser Saison. Tristan Schoolcate, der die Wildcard von den Australiern, also sie ist wie Tristan Schoolcate eine Wildcard des australischen Verbandes gewesen. Er hat ein Sandplatzmatch gespielt, letzte Woche gegen eine Nummer 500 oder so in Genf verloren. Ehrlicherweise schon ziemlich peinliche Veranstaltung. Da hätte man wahrscheinlich anders lösen können. Ja, also Ayala hat okay mitgehalten. Ja, Stemska war hier klar die bessere. Schneider hat fast geschafft, eine 5-0-Führung im ersten Satz zu verspielen, hat dann allerdings wieder angezogen, auch weil Sabonieva so solide ihr Spiel ist, dann doch ziemliche Probleme hinter dem Aufschlag hatte und dann wirklich da nicht so richtig eine Konstanz gefunden hat. Und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass Schneider sich jetzt in der zweiten Runde durchsetzt, alleine schon, weil Jastremska eben hier kaum herausgefordert wurde von Destaniaeva.
Donna Bekic hat sich durchgesetzt gegen Anna Blinkova. 7-5, 6-7, 6-1. Wusstest du, dass Sascha Bajin wieder mit Donna Bekic zusammenarbeitet?
Ja, mit ihm und Tracy Austin, glaube ich, ne? Nee, nicht Austin. Weiß auch nicht. Eine bekannte
Pam Shriver.
Pam Shriver, genau. Oh, ja, irgendwie schon. Ich glaube, er ist Anfang des Jahres dazugekommen, meine ich, bei den Australian Open.
Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Zettel. Ich war ganz verwundert, als ich ihn heute gesehen habe.
Aber Pam Shriver ist schon noch dabei, oder?
Ja, Pam Shriver ist wohl noch da, ja.
Ah, okay. Ja, nee, also ich hatte es aber auch nur bei den Australian Open gesehen. Ehrlicherweise hat sie ja bisher auch nicht so das tolle Jahr gehabt, auch bald ein Halbfinale in Wimbledon zu verteidigen. Also da wird sie recht schnell Form gebrauchen können.
Donna Bekic also in 3 Sätzen weiter, trifft auf Caroline Garcia oder Bernarda Pera. Das Match wird morgen auf dem Chatrier angesetzt werden. Garcia hat ja angekündigt, dass sie ihre Karriere beenden wird. Dass sie noch nicht gesagt hat, zu welchem Datum sie beenden wird, aber sie hat gesagt, sie beendet ihre Karriere. Anna Bonder hat sich gegen Laura Siegemund durchgesetzt. 7-6, 6-3. Der erste Satz war so ein typischer Siegemund-Satz, hat 70 Minuten gedauert und Anna Bonder hat den gewonnen und da war dann ein kleines bisschen der Widerstand gebrochen von Laura Siegemund und Anna Bonder steht in der zweiten Runde, trifft auf Jelena Svitolina. Die hat, glaube ich, heute Mittag einen Tisch reserviert gehabt, weil 6-1, 6-1 gegen Zeynep Sönmez, das war auch innerhalb von 55 Minuten beendet. Marta Kostyuk ist dagegen ausgeschieden. Sie verlor 3-6, 1-6 gegen Sarah Bejlik. Sarah Bejlik, die ist auf der normalen Tour, sieht man sie kaum. Bei den Grand Slams ist sie immer für eine Überraschung gut. Immer.
Ja, ich muss jetzt auch nochmal gucken. Das war ein super kurioses Match. Ich hatte es gesehen oder habe es nebenher laufen lassen und hatte dann auch die Statistiken geguckt, weil Bejlik hat unglaublich viele kurzen Punkte gewonnen, ohne jemals überhaupt einen Winner da geschlagen zu haben. Einfach weil Kostyuk so schlecht gespielt hat. Aber Bejlik, durchaus Talent, hat bei den Juniorinnen auch einiges an Erfolg gehabt, aber wie du schon sagst, noch nicht den richtigen Durchbruch geschafft. Hier war es jetzt allerdings wirklich eine schwache Leistung von Kostyuk, das kann man nicht anders sagen und ich gucke nach. Doch am Ende, also bei diesen kurzen Punkten, 0 oder 1 bis 4 Schläge, 41-21 für Bejlik mit genau einem Winner, den Bejlik geschlagen hat und dafür 26 Unforced Errors von Kostyuk bekommen hat und so hat sich das ehrlicherweise auch angefühlt.
Ja, also das ist dann wirklich eine sehr, sehr schwache Partie von Marta Kostyuk. Und da können wir noch ein Ergebnis bringen. Alba Jovic hat sich hier durchgesetzt, ist als Wildcard-Inhaberin reingekommen. Das ist die US-amerikanische Wildcard von den French Open. Sie hat gewonnen gegen Renata Sarasua. 6-3, 5-7, 6-4. Alba Jovic, der trauen wir beide ja eine ganze Menge zu für die Zukunft. Und sie hat hier ihre Wildcard auf jeden Fall gerechtfertigt. Gegenüber anderen Spielerinnen und Spielern hat sie ihre Wildcard gerechtfertigt. Ich glaube, das können wir so sagen, ne?
Ja, war ein unterhaltsames Match. Sarasua hat einfach einen zu schwachen Aufschlag und ist eine charismatische Spielerin, aber Jovic ist halt so klassisch gut ausgebildet, tolle Grundschläge, hat da ja ganz klare Vorteile gehabt, ist im zweiten dann noch gestolpert, nachdem schon aussah, als wenn sie das eigentlich sehr klar gewinnt, hat dann noch die Ehrenrunde gebraucht, aber war über das Match auf jeden Fall die bessere Spielerin.
Das war's mit den Ergebnissen bei den Frauen. Gleich werden wir über die Männer sprechen.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Bevor wir über die Herren sprechen, müssen wir einen Menschen gerade noch würdigen, der heute nicht gewürdigt wurde, sondern der würdigte. Das ist Novak Djokovic. Der hat gestern seinen 100. Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Gegen Hubert Hurkacz im Finale 7-6 im dritten Satz in Genf. Er hat sich in Form gespielt, kann man das so sagen?
Ja, das ist halt die Frage, die ich mir halt wirklich stelle. Er war halt über die letzten anderthalb Jahre bei Grand Slam Turnieren dann häufig irgendwann verletzt im Laufe des Turniers. Ja. Ich frage mich, hat er seinem Körper hier schon zu viel zugemutet? Vor allem, weil es ihm jetzt nicht schien, als sei ihm die 100 jetzt super wichtig. Ich glaube, er will 104 haben, um Federer hinter sich zu lassen.
Auf jeden Fall.
Da braucht er die 100 wahrscheinlich für. Aber ja, das ist so ein bisschen eben, was ich mich frage, ob er sich da jetzt ausgelaugt hat und unter Umständen selber im Weg steht. Vom Spielerischen war das teilweise ja richtig gut und damit könnte er auch ein Halbfinale erreichen. Nur ist die Frage, bleibt er bis dahin verletzungsfrei?
Flavio Cobolli hat übrigens den Titel in Hamburg gewonnen im Finale gegen Andrei Rublev. Ich habe vor dem Viertelfinale bin ich gefragt worden von jemandem, von einem Bekannten von mir, der zum ersten Mal am Roten Baum war. Er sagte, hier, was kannst du mir denn empfehlen, was ich im Halbfinale gucken soll? Und dann habe ich gesagt, hier kannst du eigentlich alles gucken. Die Halbfinals sind schon ganz gut. Ich gehe davon aus, dass Cobolli gewinnt. Es glaubt mir wieder keiner, weil es niemand gesehen hat, meine WhatsApp. Aber ich könnte sie abdrucken. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall. Cobolli hat das Turnier gewonnen und hat einen unfassbaren Vorhand. Unfassbar.
Ja. Also ist sowieso ein super athletischer Typ.
Ja.
Wir denken auch an dieses Match gegen Holger Rune letztes Jahr. Es war ja richtig stimmungsvoll, auch einfach, weil er, ja, ist ein Typ, der könnte wahrscheinlich in 10 Sportarten irgendwie in der Weltklasse sein. Ihm fehlt so ein bisschen an der Konstanz und häufiges Problem, sein Aufschlag ist nicht gut genug.
Ja.
Wenn der besser wird, dann kann er sehr schnell im Ranking nach oben kommen. Aber das muss halt irgendwo herkommen. Und die Konstanz muss kommen, dann wird es auf jeden Fall was werden, weil von den Schlägen her ist das jetzt schon absolute Weltklasse.
Ein etwas prominenterer Kollege von ihm, Lorenzo Musetti, ist an 8 gesetzt und der hat heute die Ehre, das Match vor dem Abschied von Rafael Nadal zu bestreiten. Er besiegte Jannik Hanfmann 7-5, 6-2, 6-0. Das ist am Ende ein klares Ergebnis. Jannik Hanfmann hat meiner Meinung nach ein bisschen was liegen lassen im ersten Satz. Er führte 5-4, 15-30 dann bei Aufschlag von Lorenzo Musetti und dann versetzte Jannik Hanfmann eine relativ einfache Rückhand und ab da ging es dann sehr, sehr schnell und am Ende war es dann auch 6-0, war vielleicht ein kleines bisschen klar, aber Lorenzo Musetti hat hier schon mal der hat keine Plakette in den Boden gehauen, der hat aber so ein bisschen den Stempel aufgedrückt.
Ja, was sind das dann jetzt? 15-2 Spiele nach dem 4-5? Ja,
genau.
Und zwar halt auch Zaubertennis hinten raus. Das
genau.
Ist es ja dann. Das fanden die Leute natürlich auch total super. Und da waren so ein paar Passierbälle dabei oder auch am Netz. Das war dann schon spektakulär. Das hat Hanfmann dann ja auch anerkannt. Was soll er auch machen? Er hat in diesem Jahr nicht die ideale Form, hat sich hier aber durch die Quali durchgespielt. Und Musetti ist dann aus meiner Sicht für ihn auch so das Gegenteil von einem idealen Gegner. Einfach weil der in der Defensive fantastisch steht, weil er auch den Aufschlag von Hanfmann, der absolut eine Waffe auf dem Sand sein kann, relativ gut im Griff hat. Und man muss sagen, Musetti war heute wieder richtig, richtig gut hinterm ersten Aufschlag. Das ist ein bisschen das Merkmal der letzten Wochen jetzt auf dem Sand gewesen, dass da kaum jemand an ihn rankommt. Heute auch schon wieder knapp 90%. Und das könnte eine Grundlage bilden hier für einen Halbfinallauf.
Musetti trifft jetzt auf Daniel Ilahi-Galan, der hat mal so ein typisches Erstrundenmatch Grand Slam auf dem Nebenplatz gewonnen gegen Valentin Royer, der mit einer Wildcard ja angetreten war. Galan gewinnt 7-6, 6-3, 3-6, 6-7, 7-5, 4,5 Stunden. Danke fürs Gespräch. Galan wird also der nächste Gegner von Lorenzo Musetti sein. Riley Opelka hatte heute nur im ersten Satz etwas Probleme mit Rinki Hijikata, hat sich am Ende aber so ein bisschen durchserviert. 1-6, 6-3, 7-5, 7-6, trifft jetzt auf Mariano Navone. Der
ganz
hatte
kurz dazu.
Ja.
Weil du sagst durchserviert, ich habe es auch gedacht. Und dann habe ich mich durch die Statistiken durchgeklickt und gesehen, dass er in 3 der 4 Sätze die kurzen Punkte recht klar gegen Hijikata verloren hat. Er hat es also am Ende über die langen Ballwechsel entschieden. Man wird es nicht denken, kam mir auch nicht so vor, aber die Zahlen behaupten es zumindest, dass er hier der König der langen Ballwechsel gegen Hijikata war.
Dann muss ich das zurücknehmen. Ich habe wirklich nicht viel davon gesehen, von diesem Match. Ich dachte, er hätte sich durchserviert. Es tut mir leid. Da bin ich dann am Fehler aufgesessen. Opelka trifft auf Mariano Navone. Da habe ich nach den ersten 2 Sätzen gedacht, Mariano Navone und Brandon Nakashima machen heute Abend auch noch das Licht aus. Die ersten beiden Sätze haben 2 Stunden 20 gedauert. Dann ging es aber sehr, sehr schnell. Mariano Navone gewinnt in 4 Sätzen 7-6, 4-6, 6-1, 6-2. Wer auch weiter ist, ist Conton Alice. Thomas Machatsch musste aufgeben beim Stand von 6-7, 1-4. Das ist seit den US Open 2024 die 9. Aufgabe von Thomas Machatsch gewesen.
Ja, was soll man dazu noch sagen, ne? Er macht es nicht extra, aber er macht es sich auch nicht leicht.
Nee, er macht es sich absolut nicht leicht. Emilio Nava, der hat gegen Botik van der Sandsrulp gewonnen, 6-2, 7-5, 7-5, da haben wir ihn jetzt nochmal erwähnt. Botik van der Sandsrulp. Und Francis Tiafoe hat gegen Roman Safiulin gewonnen. 6-4, 7-5, 6-4. Tiafoes Saison bislang eher unspektakulär. Vor allem auch auf dem Sand war sie eher unspektakulär. Der kann jeden Sieg gebrauchen.
Ja, und er war von der Grundlinie klar der bessere Spieler als Safiulin. Der hat beim zweiten Aufschlag keine Chance gehabt, hat keine Chance gehabt, wenn die Ballwechsel länger wurden. Dann hat Tiafoe dann natürlich auch eine relativ unterhaltsame Geschichte draus gemacht. Ich sehe immer noch nicht den großen Lauf, obwohl er in der Theorie, glaube ich, auf dem Sand möglich wäre, aber Normalerweise packt er ja eher dann bei den US Open was Großes aus. Ich würde es jetzt hier nicht erwarten.
Er trifft aber auf Pablo Carreño Busta, der sich etwas überraschend gegen Francisco Comesaña durchgesetzt hat heute. 6-2, 7-6, 7-5 am Ende, auch überraschend klar. Und Carreño Busta steht jetzt in der zweiten Runde gegen Francis Tiafoe. Juan Manuel Cerúndolo, der hat einen weiteren Gesetzten rausgenommen. Alex Mickelson, 6-3, 6-2, 6-4. Auch Alex Mickelson ohne gute Ergebnisse in diesem Jahr auf dem Sand. Und Cerúndolo trifft auf Hamad Medjedovic. Der hat heute gegen Kamil Majerschak gewonnen. Majerschak so ein bisschen einer der Informspieler dieser Challenger-Leute, also die auf den Challengern beziehungsweise auf den kleinen ATP-Turnieren reüssieren. Und da hat er eigentlich in Form gespielt in dieser Saison. Und Medjedovic hat hier 6-3, 6-3, 7-6 gewonnen. Sehr stimmungsvolles Duell war das auf einem der Nebenplätze. Und ein weiterer Spieler, der weiter ist, ist Vitko Priva. Der hat gegen Thiago Monteiro mit 6-1 im fünften Satz gewonnen. Tommy Paul hatte eine ganze Menge zu tun gegen Elmar Möller. Elmar Möller hat eine fantastische Rückhand, hat eine brutale Vorhand, also eine, die wehtut, wenn man sie sich anguckt von Elmar Möller. Da tut einem selber der Arm weh. Tommy Paul brauchte etwas, 6-7, 6-2, 6-3, 6-1. Da habe ich nach dem ersten Satz gedacht, vielleicht ist da hier eine Überraschung in der Luft. Aber Paul hat irgendwann wirklich brutal durchgezogen. Und wenn der so ein bisschen im Tunnel ist, in der Zone, dann sieht das unfassbar aus, wenn der so flach spielt und die Bälle mit 150 km/h ins Feld haut. Dann wird's wirklich heftig.
Ja, und Halbfinale in Rom. Also wer weiß, was er ist halt in dem Teil der Auslosung, wo viel möglich ist. Ich sehe jetzt immer noch nicht den Riesenlauf hier, aber man muss sagen, er ist immer irgendwo um die Top 10 und wahrscheinlich auf dem Rasen wirklich ein Faktor. Also da kann man es wahrscheinlich drauf einstellen und hier wird es eher darum gehen, 2, 3, 4 Runden zu gewinnen, glaube ich.
Trifft jetzt auf Martin Fucsovics, der hat heute mit Tristan Schoolcade gemacht, was er wollte. 6-4, 6-2, 6-2. Matteo Gigante hat gegen Benjamin Hassan gewonnen, 6-4, 6-2, 6-0. Das war Benjamin Hassans erstes Grand-Slam-Turnier, Grand-Slam-Hauptfeld mit über 30 Jahren und das war eine tolle Gelegenheit, sich hier zu zeigen. Leider hat die Leistung heute nicht gepasst. Eins der stimmungsvollsten Duelle hat sich heute Giovanni Mpeci-Pericard geliefert gegen Siso Bergs. Ich habe so Mitte des dritten Satzes war ich so unterwegs und habe ein paar Fotos gemacht von den anderen Plätzen und dann habe ich gedacht, ach guckst du mal auf dem Suzanne Longline vorbei, was so dieser dritte Satz macht von Mpeci-Pericard gegen Siso Bergs. Und dann führte Bergs im Tiebreak des dritten Satzes, führte er mit 5-0 und die Stimmung war so ein bisschen am Einfrieren, weil jeder dachte, Mpeci-Pericard muss jetzt in 5 Sätzen das Match gewinnen. Dann gewann aber Mpeci-Pericard unter anderem mit einem unfassbaren Passierball diesen zweiten Satz oder diesen dritten Satz noch mit 7-5 im Tiebreak. Da ist eine Stimmung. Und ich habe es schon mal gesagt, Suzanne Longlen, der Court, der war früher nicht mein Lieblingscourt, weil ich gedacht habe, ach, da verweht die Stimmung so ein bisschen. Seitdem dieser Court ein Dach hat, und das wurde heute unter dem Dach ausgetragen, ist das eine richtige Stimmungsbude.
Und ich denke, das Dach hat auch ein bisschen geholfen.
Ja, das glaube ich auch.
Mpeci-Pericard, weil, sind wir ehrlich, das Jahr bisher war zumindest nach dem Februar ein relativer Reinfall. Jetzt kommt der Rasen, wo er auch noch einiges zu verteidigen hat. Und in ihn sind zu Recht, glaube ich, viele Hoffnungen gesetzt worden. Er war ja auch schon recht nah an den Top 20 dran. Und ich kann mir vorstellen, den Sieg heute hat er sehr gebrauchen können.
Der trifft jetzt nämlich auf Damien Dumhur. Der hat sich heute in 4 Sätzen gegen Thiago Agustin Tirante durchgesetzt. Und dann haben wir noch Fabian Marojan. Der gewann in 3 Sätzen gegen Luca Nardi. Es laufen noch ein paar Matches zu diesem Zeitpunkt. Die können wir jetzt nicht mehr mit reinnehmen. Sollte irgendwas passieren, weil Ben Shelton im Moment gegen Lorenzo Sonego größte Schwierigkeiten hat, dann werden wir das natürlich morgen dann noch nachreichen. Haben wir noch was von heute? Sonst können wir noch auf den Fahrplan von morgen gucken.
Nö, nichts, was mir jetzt einfallen würde.
Jannik Sinner morgen Abend in der Night Session gegen Arthur Rinderknecht. Vorher Rebecca Schramkova gegen Iga Świątek ab 12 Uhr. Naomi Osaka gegen Paula Badosa. Danach und Terence Atman gegen Richard Gasquet. Das ist natürlich ein Spiel. Richard Gasquet gibt hier seinen Abschied bei den French Open. Der wird nicht ganz den Abschied bekommen wie Rafael Nadal. Davon gehe ich aus.
Ist wahrscheinlich nicht. Ich vermute, er kriegt wie alle anderen so ein Stück vom Sand. Für mehr wird es wahrscheinlich nicht reichen.
Auf dem zweiten Platz, auf dem Suzanne Longlen, da ist nämlich Caroline Garcia gegen Bernarda Parra. Nicolas Jarry gegen Arthur Fies, ganz spät dann abends noch. Und das könnte auch eine stimmungsvolle Geschichte werden. Daniel Altmaier wird auf Taylor Fritz treffen. Zweites Match auf dem Cours Simon Mathieu. Und dann haben wir unter anderem auch noch das Match von Jan-Lennard Struff gegen Sebastian Ofner. Und Tamara Korpatsch wird morgen auch spielen. Und Tatjana Maria wird morgen auch antreten. Also, das alles hier morgen an diesem Tag bei den French Open. Alexander Zverev wird erst am Dienstag einsteigen in das Turnier. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky und Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr das auch finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen per Steady und per PayPal. Das war der erste Podcast von den French Open. Der zweite folgt gleich morgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.